Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Hernig aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Moser, ich war auf Urlaub in Taiwan und weil Taiwan nicht Teil der Europäischen Union ist, gab es auch kein Roaming. Das heißt, meine Handysucht wurde nicht so befriedigt wie sonst, was sehr befreiend war. Was aber auch bedeutet, dass ich viel nicht mitbekommen habe, was in Österreich in letzter Zeit so passiert ist. Was ist denn so passiert? Ich habe dann natürlich trotzdem ein bisschen nachgelesen. Also ich habe mir notiert, irgendwas mit Leitkultur mal wieder. Spionagefall mit Russland. Dann habe ich mir notiert, Fit mit Philipp. ORF-Gehälter. Dann beim VfGH, aber da war ich noch da, diese Entscheidung rund um Konzession nicht notwendig, wenn man ein Studium hat, um ein Gastgewerbe zu betreiben. Und da war ich jetzt aber auch schon wieder da, ganz kurz, aber das bezieht sich nicht so stark auf Österreich. EGMR-Entscheidung zum Recht auf Maßnahmen gegen den Klimawandel. Aber das ist ja ganz, ganz rezent. Ist sonst noch etwas in meiner Abwesenheit passiert in Österreich, über das man unbedingt sprechen muss?
Ja, wird schon irgendwas passiert sein, aber Österreich ist so ein bisschen wie, weißt du, kennst du diese Zeichentrickserie Rick and Morty? Da passiert irgendwie alle 2 Sekunden irgendein neuer Handlungsstrang und wenn man mal am Klo ist, dann hat man schon die ganze Serie verpasst. Und ungefähr so ist Österreich. Also kann mir nicht an alle Inhalte der letzten Staffel Österreich erinnern, tut mir leid. Aber es war spannend und ja, das mit der Spionagegeschichte war wohl das, was sich am meisten durchgezogen hat.
Bevor wir mit der Spionage anfangen, du weißt, ich rede immer so gern über Leitkultur.
Hey.
Vor allem auch, weil du nicht so gern darüber redest. Aber habe ich das richtig verstanden? Die ÖVP sorgt sich um die Blasmusik und die Blasmusiker selbst wollten sich nicht vereinnahmen lassen. Habe ich das irgendwie richtig nachgelesen?
Ja, genau so war das. Also es ist natürlich, wenn man Leitkultur sagt, muss man auch sagen, was das ist und dann wird es meistens peinlich. Solange man von nebulösen Konzepten spricht, ist es immer einfacher. Das gilt für alle weltanschaulichen Ausrichtungen und sobald man halt irgendwen versucht, auf seine Seite zu ziehen, geht's oft schief. Oder früher wäre es wahrscheinlich die Kirche gewesen, die hat sich da früher auch noch nicht so gewehrt. Jetzt ist es halt die Blasmusik und die wehrt sich halt doch, weil sie halt nicht mehr so schwarz ist, wie sie wahrscheinlich einmal war. Wenn du ein Verband bist mit einer derartigen Größe und eine Partei versucht, dich zu Todes zu umarmen, dann musst du halt irgendwas sagen. Also ich finde, das war schon recht deutlich, also es war jetzt nicht so eine halbseidene Distanzierung, aber das geht halt einfach nicht. Oder man kann jetzt da nicht zum Inbegriff des abendländischen Verteidigungswillens werden, nur weil man gerne Blechblasinstrumente verwendet.
Was ist denn jetzt Teil der Leitkultur in Österreich?
Das musst du die ÖVP fragen.
Ja, aber das Bild, das die ÖVP ja versucht zu prägen, ist das Ländliche. Schon auch das, mit dem man in Ausland oft assoziiert wird.
Auch bei den Philharmonikern gibt's Blechbläser.
Ja, okay, dann ist es vielleicht doch nicht ganz das ländliche Bild.
Und da sind wir schon beim Problem der Leitkultur. Immer wenn man ins Detail geht, dann kommt man plötzlich drauf, dass es auch Muslime gibt, die Blechblasinstrumente verwenden. Dass es auch bei den Philharmonikern Leute gibt, die Blechblasinstrumente verwenden. Und dass plötzlich das Blechblasinstrument als Identifikationsfigur nicht mehr so wirklich tauglich ist. Das blöde Problem von kollektiven Identitäten. Es gibt immer Ausnahme.
Dann versuche ich es umzuformulieren. Die österreichische Kultur wird im Ausland assoziiert mit Musik. Sie wird assoziiert mit Mozart. Jetzt wollte ich schon Moser sagen, mit Mozart quasi. Mit The Sound of Music, mit Jodeln vielleicht, mit Lederhosen, obwohl die Lederhose ja auch nicht wiederum ein österreichisches Prärogat ist. Habe ich irgendwas ausgelassen, womit man den gemeinen Hausösterreicher auch noch so assoziiert im Ausland?
Mit Hitler.
Ah ja. Gut, ist jetzt nicht so tauglich für die Leitkultur vielleicht.
Na, wahrscheinlich nicht, aber es ist halt genauso Stereotyp.
Ja, da muss ich jetzt gerade dran denken, wie ich in Georgien war letztes Jahr. Die haben ja ein bisschen das Dilemma, dass der berühmteste Georgier wiederum der Stalin ist. Also da haben wir eine Gemeinsamkeit, dass der wahrscheinlich berühmteste Österreicher Hitler ist. Also niemanden, über den man zumindest im positiven Sinne gerne sprechen möchte oder vielleicht allgemein nicht so gerne sprechen möchte.
Könnte man auch sagen, die Georgier haben dasselbe Trend wie wir. Wir haben Hitler zum Deutschen gemacht und sie Stalin zum Russen.
Ja, aber interessanterweise sind die Georgier ein bisschen gespaltener als wir, wenn es um den Stalin geht, weil sie ja trotzdem irgendwo noch immer diesen nicht ganz rein negativen Stalin haben. Also der Stalin ist ja auch im heutigen Russland nicht 100% negativ, auch in der russischen Leitkultur, wenn man so will. Zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe, man muss ja immer kurz diesen Einschub machen, wenn wir zwei sprechen, wir sind natürlich Experten für eh alles und damit eigentlich nicht Experten für irgendwas im Speziellen. Aber soweit ich es nachgelesen habe und versucht habe, mich zu informieren, ist es zumindest so, habe auch mal eine Podcast-Folge in meinem anderen Podcast aufgenommen mit einer Expertin zur russischen Gesellschaft, dass man ehemalige Staatschefs auch von der Sowjetunion zumindest nicht allzu sehr verunglimpft und selbst einen Stalin nicht. Also der Stalin hat ja zum Beispiel auch eine Büste am Roten Platz, da haben wir nichts Vergleichbares in Österreich. Also er ist nicht so negativ behaftet in der russischen Geschichte und auch in der Geschichte von anderen ehemaligen sowjetischen Teilrepubliken wie Georgien, wie es zumindest auf offizieller Ebene, natürlich gibt es auch in Österreich Keller-Nazis, aber ich spreche jetzt rein von der öffentlichen Mainstream- und offiziellen Ebene, wie es der Hitler ist. Das ist ja auch sowas.
Die Russen haben vielleicht sowas wie eine Leitkultur und das ist das, was dabei rausschaut.
Da fällt mir jetzt gleich auch ein in dem Zusammenhang, Stichwort Russland und Sowjetunion, da war ja auch was mit der KPÖ. Die hätte ja jetzt vielleicht bald ihre zweite Stadt erobert. Und da finde ich wiederum interessant, dass ja einige Meinungsmacher aus dem liberalen und konservativen Lager versucht haben, den Kai-Michael Dankl, also den Fast-Bürgermeister Salzburgs, so zu porträtieren, als wäre das eine Art Reinkarnation von Stalin. Und das ist sich auch nicht ausgegangen, ist mir noch in Erinnerung geblieben. Aber das war auch wiederum vor meiner Reise. So lange war ich dann doch wieder nicht weg. Aber diese Reflexe, den kommunistischen Teufel an die Wand zu malen, das funktioniert auch nicht.
Ja, da darf man den Leuten halt keine Angriffsfläche bieten. Und wenn ich bei einer Ideologie andocke, die solche Leute gezeitigt hat, dann muss ich mich halt ausreichend distanzieren oder ich werde nach dem Sprichwort mitgefangen, mitgehangen, halt einfach zur Verantwortung gezogen. Und ich sage jetzt einmal, wenn wir jeden ÖVP-Kandidaten fragen würden, ob was er von Dollfuß hält, dann würden die auch alle sagen, das ist Lage her und wir sind dagegen und dann ist das auch in Ordnung, oder? Aber das gibt in der ÖVP keine sehr ernstzunehmende Dollfußströmung. Andererseits, wenn ich mir anschaue, wo manche Leute im linken und extrem linken Lager momentan im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine stehen, dann halte ich kritische Fragen an KPÖ-Kandidaten nicht für ungerechtfertigt.
Das wollte ich auch gar nicht bestreiten. Was mir nur aufgefallen ist, ist, dass gerade bei der Wahl in Salzburg das nicht funktioniert hat, diese antikommunistischen Reflexe zu instrumentalisieren bzw. zu wecken.
Ja, weil das die Leute nicht interessiert. Das ist Politik hat viele Ebenen und das, was im der sogenannten Politik-Bubble zwischen Politikern und Journalisten abgeht, erreicht in seltenen Fällen das Volk. Also Skandale hinterlassen natürlich Eindrücke, aber jetzt generelle Ideologiediskussionen anzufachen, ich glaube ehrlich gesagt, das ist den Leuten, die sich in Salzburg keine Wohnung leisten können, relativ wurscht.
Da merkt man ja auch, dass es genauso wenig auch in die andere Richtung funktioniert, wenn es um die FPÖ geht. Da funktioniert es ja auch nicht zu sagen, das sind alles Nazis, das sind Rechtsextreme, die wollen die Demokratie abschaffen und dergleichen. Auch das schreckt jetzt die Leute nicht oder zumindest nicht in hoher Zahl ab, scheint mir.
Gewisse Kritikpunkte nutzen sich natürlich auch ab. Manchmal überrascht es mich dann doch wieder, wenn man es verfängt, womit ich jetzt nicht gerechnet hätte. Also
zum Beispiel?
Es ist halt es ist immer schwer abzuschätzen. Ich sage jetzt mal, der Vorwurf des Landesverrates könnte der FPÖ vielleicht doch mehr schaden, als mancher denkt. Weil die FPÖ ja doch eine prononciert patriotische Partei ist, mit rot-weiß-roten Fahnen und allem drum und dran. Die ÖVP versucht ja auch verzweifelt, ihr das umzuhängen. Die Frage ist, in welchem Umfang das gelingen wird. Was man schon sieht, ist, dass diese beiden Parteien mit dem momentanen politischen Personal sehr schwer miteinander können. Es kann natürlich auch sein, dass sich nach der Wahlniederlage der einen oder der anderen da was ändert und man dann doch wieder miteinander kann. Man soll ja nichts verschreien. Aber die Wahrscheinlichkeiten für eine blau-schwarze oder schwarz-blaue Koalition bei der nächsten Wahl steigen jetzt momentan zumindest nicht ins Unermessliche. Ich würde sie aber auch nicht völlig abschreiben.
Jetzt muss ich dich ganz kurz einfangen, weil wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die nicht ständig auf Twitter hängen und nicht ständig reflexartig, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken, genau wissen, wovon du sprichst. Weil wir haben jetzt einen gewissen Sprung gemacht, weil du gesagt hast, Landesverratsgeschichte. Was meinst denn du jetzt konkret?
Ja, eben diese Egisto-Ott-Affäre.
Da ist jetzt für mich, als jemand, der eben die letzte Zeit relativ wenig mit Nachrichten verbracht hat, noch gar nicht so klar, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Kannst du es ungefähr zusammenfassen, im ganz Groben?
Das ist jetzt eine schwere Herausforderung für jemanden, der sich hauptberuflich mit Lokalpolitik beschäftigt. Aber ja, es geht eben darum, dass ein...
Deswegen sage ich ja grob.
Langjähriger Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, gegen den es auch immer wieder disziplinäre Vorwürfe gegeben hat, die teilweise auch von außen an die österreichischen Behörden herangetragen worden sind, offensichtlich, und so lautet der strafrechtliche Vorwurf, es ist nichts bewiesen, es gilt die Unschuldsvermutung, Informationen und auch Material, sprich Handys und Laptops mit klassifizierten Informationen an die Russische Föderation weitergegeben haben soll. Im Zusammenwirken mit seinem früheren Vorgesetzten, der sich mittlerweile ins Ausland abgesetzt hat. Gleichzeitig steht im Raum, dass die FPÖ in einem geplanten Organigramm für das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung diese Person, nämlich eben den genannten Herrn Ott, vorgesehen hat für leitende Funktion im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon eben schwere disziplinarrechtliche Vorwürfe gegen ihn bekannt waren. Und jetzt wirft die ÖVP dem früheren Innenminister und jetzigen Oppositionspolitiker Herbert Kickl vor, er hätte auf diese Art und Weise Österreich verraten und hätte da eben mitgewirkt an diesem landesverräterischen Konglomerat, das sich da der Russischen Föderation angebiedert hat. Jetzt kann man natürlich auch, wie der Herr Kickl das getan hat, sagen, er ist über diese Affäre Ott nie informiert worden. Dann kann man wieder fragen, warum taucht er dann in einem Organigramm auf? Vielleicht war das aber auch jemand von der unteren Ebene. Der Minister baut auch nicht alle Organigramme selber, das stimmt natürlich auch. Ja, da steht Aussage gegen Aussage und es wird wieder viel Wasser die Donau hinunterfließen, bis wir alles wissen. Aber im Groben hoffe ich mich nicht vergangen zu haben, wenn ich diese Affäre so dargestellt habe.
Ich habe jetzt wiederum das Gefühl, dass das jetzt auch nicht so die große Staatsaffäre ist. Also es ist jetzt nicht der österreichische Dreyfus-Fall oder sonst wie ein allzu emotionaler Fall. Also ich habe das Gefühl, den Leuten ist sogar sowas mittlerweile wurscht. Ich habe das Gefühl, dass in der breiteren Öffentlichkeit schon ein derartiges Ausmaß an Apathie eingetreten ist und sagt, ja, da war wieder sowas. Aber dass das jetzt so die große Sprengkraft hat, habe ich jetzt nicht das Gefühl oder bin das nur ich?
Ja, beim Dreyfus-Fall muss man natürlich auch sehen, dass das ja nicht nur der Spionagevorwurf war, der den so prominent gemacht hat, sondern die Tatsache, dass Dreyfus Jude war. Und dass in der damaligen französischen Öffentlichkeit eine massive Diskussion ausgelöst hat, eben um die Zuverlässigkeit von jüdischen Franzosen im öffentlichen Dienst. Und da war eben der grassierende Antisemitismus, den es ja damals in Europa an vielen Ecken und Enden gegeben hat, und heute leider teilweise immer noch gibt, ein Mitauslöser dieser Affäre. Also es ist ja nicht nur, dass man Dreyfus eben Landesverrat vorgeworfen hat, sondern eben auch seine religiöse Zugehörigkeit. Und man hat ja Dreyfus dann auch verurteilt. Und es hat ja, das sind ja wirklich damals Risse durch die französische Bevölkerung gegangen. Das war also, muss man ehrlich sagen, so in der heutigen Medienöffentlichkeit versteht man das vielleicht viel besser, als die Leute das damals wirklich verstanden haben, dass es eine riesige öffentliche Debatte zu einem Thema geht, die wirklich durch Freundschaften und Familien durchgeht. Ich sage jetzt nochmal Corona, Ukraine, das ist ja in vielen Fällen auch so, wo die Leute sich gegenseitig plötzlich nicht mehr verstehen und das war beim Fall Dreyfus damals eben auch so. Und es hat sich dann hinterher auch wirklich herausgestellt, dass Dreyfus unschuldig war und dass hohe Offiziere im französischen Heer den tatsächlichen Täter auch gedeckt haben zu seinen Ungunsten. Und das muss man ehrlich sagen, ist halt tatsächlich auch ein Glücksfall gewesen bei all den schrecklichen Dingen, die im Rahmen dieser Affäre aufgekommen sind, dass man zu seinen Lebzeiten noch seine Unschuld beweisen konnte und man hat ihn dann auch rehabilitiert und befördert und er ist dann auch pensioniert worden. Aber das war eine riesige Affäre. Auch sagt man immer, ein Ausgangspunkt des investigativen Journalismus. Es gibt ja dieses, ich glaube, Emile Solar hat er geheißen, diesen berühmten Artikel, Jacques, den er geschrieben hat. Jacques, genau. Ich klage an, wo er eben diese Widersprüchlichkeiten thematisiert hat in dem Fall. Also eine verschwiegene Sache, von der eigentlich jeder weiß, ist oft der Ausgangspunkt für investigative Recherchen, um eben zu zeigen, dass die offizielle Meinung nicht immer die richtige ist. Und in diesem Fall hat sich dann halt eben auch erwiesen, dass da ein ein Klüngel im französischen Staatsapparat und in der Heeresverwaltung versucht hat, einen Sündenbock vorzuschieben. Und der eben auch deshalb zum Sündenbock gemacht wurde, weil er Jude war. Und ich finde, es gibt eine sehr eindrückliche Illustration, die damals in irgendwie, glaube ich, für eine Zeitung hergestellt wurde, in der man sieht, wie Dreyfus degradiert wird. Und das ist ja damals vor dem versammelten Chor geschehen und man hat ihm, der hat seinen Säbel übergeben müssen und der ist dann auch zerbrochen worden, eben für seine Tat, und dann hat man ihn dann tatsächlich eben auch verurteilt zu Unrecht. Und um jetzt wieder auf Österreich zurückzukommen, ich sage jetzt einmal, die Anwälte des Egisto Ott sind wenige in der breiten Öffentlichkeit. Das soll nicht heißen, dass er schuldig ist, aber es gibt nicht diese Spaltung in der Gesellschaft, wo die einen sagen, na, der Ott ist nur ein Bauernopfer, und die anderen sagen, na, das ist genauso gewesen, sondern das ist schon eine relativ einseitige öffentliche Meinung, nennen wir es mal so. Insofern sind die beiden Fälle für mich nur unter Anführungszeichen vergleichbar. Dass jetzt auch heutzutage weniger Aufschrei ist als im 19. Jahrhundert, wenn es um ein Thema wie geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil der Republik Österreich geht. Das mag an der Mentalitätsentwicklung und dem weniger kollektivistischen Verhalten und der individualistischeren Denkweise der Menschen liegen. Ich bin da vielleicht ein bisschen altmodischer. Für mich ist Landesverrat kein Kindergeburtstag, aber das mögen andere Menschen anders sehen.
Es ist mir einfach als erster Reflex eingefallen, eben die Dreyfus-Affäre, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich gerade eine Biografie lese vom Theodor Herzl, der ja für die Presse über den Fall berichtet hat, und da wird eben bis heute darüber gemutmaßt, wie stark ihn das dabei beeinflusst hat, den Judenstaat dann später zu schreiben, oder überhaupt, dass er da auch gemerkt hat, dass man als Jude in Europa, auch in den liberaleren Ländern, nicht ganz sicher sein kann und nicht nur auf staatlicher Ebene Gefahren hat, sondern eben auch von einer exaltierten bzw. aufgeregten, emotionalisierten Öffentlichkeit, dass auch von der Gefahr ausgehen kann. Also das war meine erste Assoziation, weil so viele Spionageskandale, ich meine, in Österreich gibt es natürlich auch viel, viel mehr, aber so viele, die im kollektiven Gedächtnis geblieben sind, gibt es dann ja auch nicht. Ich glaube zum Beispiel, der Helmut Zilk hat ja für die Tschechoslowakei, noch nicht als Bürgermeister natürlich, aber ja auch gewisse Informationen damals in der Zeit des Kalten Krieges zur Verfügung gestellt. Aber fallen dir noch andere ein?
Sie haben ihn als informellen Mitarbeiter geführt, und ich glaube, es gibt gute Hinweise darauf, dass er das auch wusste, weil eben auch naheliegend ist, dass er Geschenkannahmen getätigt hat. Also auch das aus meiner Sicht ein Landesverrat, aber er ist tot, man kann ihn nicht mehr zur Verantwortung ziehen, und das wäre jetzt zum damaligen Zeitpunkt auch schon verjährt gewesen, aber es ist natürlich ein sehr schandhaftes Verhalten. Ich finde, man hat einfach auch als Individuum eine staatsbürgerliche Treuepflicht gegenüber seinem Land und kann sich nicht auf diese Art und Weise an fremde Mächte verkaufen. Aber ja, das hat jeder anders bewertet. Ich glaube auch, dass das Fehlen von großen Spionageskandalen in Österreich auch damit zu tun hat, dass vieles nicht aufgekommen ist. Also jetzt so retrospektiv, glaube ich, gilt es auch als gesichert, dass die Staatspolizei in weiten Teilen von der Stasi unterwandert war. Also es ist jetzt nicht so, als ob plötzlich im BVD sich ein Sumpf aufgetan hätte, den es in der Zweiten Republik noch nie gegeben hätte.
Wir sind ja hier im Strafrecht. Du hast es eh schon ein paar Mal genannt. Also immer dann, wenn eine sperrige Formulierung kommt von dir oder von mir, dann ist das nicht nur, weil wir uns vielleicht sperrig ausdrücken, sondern weil es ein Straftatbestand ist. Also der Straftatbestand, um den es hier in erster Linie geht, ist der 256 des Strafgesetzbuches. Geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs heißt er, und ich lese ihn jetzt vor. Wer zum Nachteil der Republik Österreich einen geheimen Nachrichtendienst einrichtet oder betreibt oder einen solchen Nachrichtendienst wie immer unterstützt, ja, das steht wirklich so drin, ist mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu bestrafen. Und was dabei so interessant ist, ist, dass die Spionage für andere Länder oder die Spionage, die Österreich nicht schadet, nicht erfasst ist. Weil Wien gilt ja schon lange als Spionagehochburg, nur Österreich nicht als Spionageziel, weil wir geopolitisch einfach nicht so wichtig sind. Und man wirft Österreich ja auch innenpolitisch, aber auch international ja vor, da jetzt nicht wirklich hinzuschauen. Also sowohl, wenn die USA da in irgendeiner Form spionieren, als auch wenn es Russland macht, wenn es China macht. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die russische Vertretung im 22. Bezirk nicht nur mit Diplomaten beschickt ist, dass dort auch einige Herren und wahrscheinlich auch Damen sind, die andere Dinge tun als den klassischen diplomatischen Dienst. Und gleichzeitig sagt man, ja, aber Österreich schaut nicht hin, weil das ist nun mal so, auch aufgrund der geografischen Lage und historisch gewachsen. Wir sind einmal am Rande des Westens gewesen und gleich vor den Toren des Ostens. Manche sagen, wir gehören kulturell näher zum Osten, als wir überhaupt selber glauben. Der langen Rede kurzer Sinn. Bei uns gibt es viel Spionage. Es gibt übrigens sogar so Spionagetouren in Wien. Also man kann da auch als Tourist so dieses Spionage-Wien sich anschauen. Ich habe die Tour nicht gemacht, aber irgendwann möchte ich schon machen, weil ich würde gern wissen, was man da den Touristen erzählt, oder vielleicht lerne ich auch was Neues. Und man sagt auch, dass Wien ja auch eine der Städten war, wo dieses sogenannte Havanna-Syndrom sich auch gezeigt hat. Also dieser Angriff auf amerikanische Diplomaten mit irgendwelchen mysteriösen Mitteln, dass die auf einmal da...
Sogar stärker als in Havanna selber. Ja, man geht jetzt mittlerweile davon aus, dass die Russen da mit irgendwelchen hochfrequenten Geräten versuchen, Daten auszulesen und eben im Vorbeigehen dann die Leute gesundheitlich schädigen damit. Aber das soll in Wien sehr stark zugeschlagen haben. Ja, für Österreich ist das natürlich... Wir sind ja nicht naiv in diese Rolle hineingekommen, das hat sich halt entwickelt, und das ist ungefähr so wie das Bankgeheimnis in Liechtenstein und der Schweiz. Es bringt einem bis zum gewissen Grad halt einen Standortvorteil in der Szene, und man kommt halt nach Österreich, weil man eben da nicht befürchten muss, dass es sowas wie einen inländischen Nachrichtendienst oder Staatsschutz gibt, der einem nachstellt, weil eben nur der geheime Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs verboten ist. Das will man jetzt ändern. Ich bin gespannt, ob und wie das kommt. Vielleicht ist das auch so etwas, das dann kurz vor der Wahl einschläft und danach nie wieder aufgegriffen wird. Aber ja, das ist halt, Österreich hat auch bis zum gewissen Grad gut davon gelebt, weil all diese Leute leben da, all diese Leute da verbrauchen Geld. Es wird natürlich auch Geld in Infrastruktur gesteckt, oder? Die Amerikaner haben ja, glaube ich, vor Jahren einmal in irgendeinem Hochhaus irgendeinen Erker gemietet, von dem aus sie dann die UNO-City abgehört haben. Dann hat es diese Villa gegeben, da am Stadtrand und alles drum und dran. Also es ist ja nicht so, als ob wir nichts davon hätten. Das hat man auch immer gewusst und hat halt weggeschaut, weil es Österreich nie geschadet hat. Und in diesem Punkt haben es halt die Russen übertrieben. Und es ist halt die Frage, ob jetzt dieser Safe Haven für gegenseitige Bespitzelung jetzt irgendwie enden wird oder auch nicht. Und auch wenn er endet, rein rechtlich, ist auch die Frage, ob Österreich so viel Ressourcen drauf wirft, um das tatsächlich kontrollieren zu können. Und wenn wir so viele Ressourcen drauf werfen, um das tatsächlich kontrollieren zu können, ob diese Ressourcen auch so eingesetzt werden, dass man es tatsächlich kontrolliert, das sind lauter vielschichtige Fragen, deren Beantwortung vermutlich Jahre dauern wird.
Ja, weil bei dem strafrechtlichen Tatbestand, ich habe mir den Kommentar Höpfelratz dazu angesehen, und der Eintrag zu Paragraph 256 wurde von Sadoghi verfasst. Da steht ja ganz am Anfang, strafbar nach Paragraph 256 ist nur, wer zum Nachteil der Republik Österreich handelt. Also wer zum Nachteil der Vereinigten Staaten, der Russischen Föderation, Chinas oder welches Landes auch immer handelt, ist damit natürlich nicht erfasst.
Ich finde es auch spannend, dass jetzt eben die Diskussion kommt um die Erweiterung dieses Straftatbestandes, weil die Erweiterung des Straftatbestandes an sich ja nichts genutzt hätte, um diesen gegenwärtigen Skandal zu verhindern oder mit einer höheren Strafe zu bedrohen. Es geht ja vom Vorwurf her ausschließlich um geheimen Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs, beziehungsweise Verrat von Staatsgeheimnissen durch Amtsträger. Da ist ja kein Ansatzpunkt an dieser ganzen Geschichte, also man möge mich verbessern, falls ich falsch liege, aber mir fällt keiner ein, wo man sagen könnte, da wäre es jetzt besser gewesen, wenn man diesen geheimen Nachrichtendienst ausländischer Mächte gegeneinander in Österreich unterbunden hätte. Es kann schon sein, dass man jetzt ein politisches Signal senden will, dass man das da nicht mehr will, und die sollen sich schleichen. Wie effektiv man damit sein wird, bleibt herauszufinden. Österreich hat lang genug gebraucht, um 2 mutmaßliche GRU-Agenten aus Österreich auszuweisen. Ja, das ist, in der Realität mag es dann ganz anders aussehen. Und wie gesagt, ich warte jetzt einmal drauf, ob das da vor der Wahl tatsächlich noch eine substanzielle Änderung dieses Straftatbestandes stattfindet.
Ja, ich glaube es nicht, aber ich bin da ein gebranntes Kind, weil ich habe ja ein Jahr lang mitgearbeitet als ein nominierter Experte. Jede Partei durfte zwei Experten, Expertinnen nominieren bei der Ausarbeitung der neuen österreichischen Sicherheitsstrategie. Da haben wir uns ein Jahr regelmäßig zusammengesetzt und jetzt schaut es danach aus, dass diese neue österreichische Sicherheitsstrategie ohnehin nicht angenommen wird. Also genau deswegen, weil ja die Wahl naht und man sich da nicht einigen kann auf die Energieunabhängigkeit beziehungsweise das Verteilen von Risiko im Zusammenhang mit Gas, dass man vielleicht nicht nur einen Anbieter hat, nämlich Russland, sondern vielleicht doch ein bisschen mehr diversifizieren, weil es da keine Einigung gibt, schaut es danach aus, dass es einfach keine neue Sicherheitsstrategie geben wird. Das heißt, die alte bleibt in Kraft aus dem Jahr 2013 und da steht Russland noch als strategischer Partner drin. Aber bitte, das ist im Lichte dieser Spionage beziehungsweise eben Landesverratskiste natürlich dann doppelt bitter, dass wir auf offizieller Ebene immer noch sagen, dass Russland ohnehin noch ein strategischer Partner ist, weil wir uns nicht darauf einigen können, eine neue aktualisierte Sicherheitsstrategie noch vor den Wahlen zu verabschieden. Aber das ist schon ein bisschen Exkurs. Zurück zum Straftatbestand, weil du gesagt hast, Geheimnisse. Was ich dabei auch interessant finde, ist, dass auch nicht geheime Tatsachen, und ich zitiere da wiederum den Kommentar, dass auch nicht geheime Tatsachen unter dem Gesichtspunkt ihrer Zusammenstellung und Auswertung für den ausländischen Geheimdienst von erheblichem Interesse und für Österreich nachteilig sein können. Es genügt, dass die dem ausländischen Nachrichtendienst übermittelten Nachrichten konkrete und vitale Interessen Österreichs verletzen. Jetzt kurzer Abstand, also ich überspringe. Geht von einem geheimen Nachrichtendienst im In- oder Ausland durch falsche, entstellte oder aus dem Zusammenhang gerissene Mitteilungen eine ungünstige Beurteilung Österreichs aus, so ist diese Voraussetzung, also eben die des Straftatbestands, erfüllt. Also Fake News gewissermaßen über Österreich können auch den Straftatbestand erfüllen.
Natürlich, und der Straftatbestand ist sehr knapp und bei den knappen Straftatbeständen ist immer viel Interpretationsspielraum da, aber das kann auch für Journalisten interessant sein, die sich zum Beispiel mit ausländischen Botschaftsangehörigen treffen. Und dann ist die Frage, ja, wenn ich gar nicht weiß, dass der vielleicht nachrichtendienstlich tätig ist, oder dann bin ich natürlich nicht scharf, weil ich ja keinen Vorsatz habe, einen geheimen Nachrichtendienst zu unterstützen. Aber dieser Vorsatz kann sich ja wandeln, oder? Habe ich dann irgendwann Vermutungen, die sich zur Sicherheit neigen? Und was habe ich diesen Menschen alles erzählt? Was möchte ich ihm erzählen? Was werde ich ihm alles erzählen? Das ist schon, und diese Leute schöpfen natürlich ab, die gehen herum in der Szene als Attaché für XY und treffen Leute zu einem freundlichen Café und fragen, ja, was sie von dieser und jener Sache halten. Ich sag, das sind ja oft, man stellt sich dieses nachrichtendienstliche Gewerbe ja immer so brisant vor, in ganz vielen Fällen geht's halt einfach wirklich nur darum, Stimmungsbilder abzuschöpfen, die über das hinausgehen, was halt in der Tagespresse steht. Und dazu redet man halt mit Menschen, und wenn man sich anschaut, diese Cables, die da veröffentlicht worden sind im Zuge des WikiLeaks-Skandals, da geht's halt wirklich viel darum, dass man halt in Washington weiß, was in Österreich so passiert, und dann sagen die ja, die sind außenpolitisch völlig apathisch. Und das stimmt natürlich auch, aber woher wissen die das? Ja, erstens, weil sie selber beobachten, zweitens, weil sie natürlich mit Leuten reden, und die ihnen das dann auch sagen. Und auch das ist schon geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil der Republik Österreich, wenn man es weiß.
Ja, aber es ist ja gleichzeitig natürlich auch ein riesiger Graubereich. Der Kommentar Höpfelratz und der Eintrag zu Paragraph 256 wurde von Sadoghi verfasst. Das ist auch der, den ich zitiert habe. Zurück zum Thema. Genau, das darf man sich natürlich nicht so vorstellen wie in einem James-Bond-Film, dass da irgendjemand in einem perfekt sitzenden Smoking und dabei hat er immer eine kleine Waffe und wirklich gut sitzende Haare und einen British Accent, da alle möglichen ganz speziellen Dinge tut, um etwas herauszufinden, sondern das ist etwas ganz Banales. Und deswegen ist ja auch oft die Grenze zwischen normaler Diplomatie und eben Nachrichtendienst so fließend. Also gerade als Völkerrechtler, ich werde auch kontaktiert von Botschaften oder eingeladen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich da irgendwelche großen Staatsgeheimnisse preisgeben würde, sondern man sich einfach austauscht und die wollen sich ja auch ein Bild machen von der Lage in Österreich. Und gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel dann dort über die Neutralität spreche und wie die rechtlich und neutralitätspolitisch gehandhabt wird, heißt das jetzt nicht, dass ich da irgendwelche Staatsgeheimnisse preisgeben würde, weil ich kontaktiert werde. Das ist eigentlich sogar Daily Business. Die Frage ist natürlich dann, ab wann ist es keins mehr? Und manchen Menschen ist vielleicht auch gar nicht bewusst, dass sie essentielle Informationen haben, die vielleicht doch ein wenig sensibler sind. Also ich erinnere mich, vor Jahren hat mich da jemand angesprochen bei einer von den vielen Veranstaltungen, die es halt immer so gibt, an den diversen Institutionen und Bildungseinrichtungen in Österreich. Und der wollte mit mir auf ein Café gehen und dann später wollte er unbedingt mit mir Wodka trinken. Was schon vielleicht kurz impliziert, aus welchem Land der Herr gekommen ist. Er hat gesagt, er ist ganz normaler Diplomat, aber das ist mir dann halt, vor allem weil er so beharrlich war, irgendwann einmal nicht Spanisch vorgekommen, sondern Russisch vorgekommen. Und ich habe dann mir gedacht, so, ich werde da jetzt vielleicht nicht rangehen und ich werde mit dem Herrn nicht Wodka trinken gehen, weil vielleicht habe ich irgendeine Information, die ganz essentiell ist und ich weiß es selbst gar nicht. Und war dann eben auch stark verunsichert und im Nachhinein denke ich mir, naja klar, was ist da passiert? Der hat sich gedacht, vielleicht hat er irgendwas für mich oder ist so ein kleines Puzzlestück, um ein Bild zu vervollständigen oder vielleicht ist es auch was ganz Banales und er wollte Kompromat sammeln. Ich weiß es ja nicht, weil man sich denkt, vielleicht wird er später vielleicht doch einmal wichtig. Und ich neige, muss ich dazu sagen, natürlich auch ein bisschen zu Paranoia auch. Aber es ist eben so ein schmaler Grat und man sieht das ja auch daran, dass dann, wenn Diplomaten ausgewiesen werden, dass immer nicht explizit so ausgedrückt wird, aber natürlich immer mit begründet wird, dass man sagt, es waren Tätigkeiten, die sich mit dem normalen diplomatischen Tätigkeiten oder mit den normalen diplomatischen Aufgaben nicht vertragen haben, sinngemäß. Aber man sagt das Wort Spionage nicht, aber dahinter steckt natürlich immer der Vorwurf, dass ein Diplomat nicht normal diplomatisch tätig war, sondern eben als Spion.
Viele Dinge passieren halt einfach auch aus Unachtsamkeit, eben weil man zu vertrauensselig ist oder weil man sich vielleicht auch selber nicht für zu wichtig nimmt.
Oder Wodka getrunken hat.
Ja, oder für zu wichtig nimmt. Oder? Und da können schon Dinge passieren und das ist halt einfach auch eine Frage, mit welchem Personenkreis ich welche Informationen teile. Und mir ist da eine Sache sehr erinnerlich und ich sage das jetzt, weil ich glaube, nicht mehr dem Amtsgeheimnis zu unterliegen, was diese Episode betrifft. Weil das dann auch medial berichtet wurde. Aber ich war mal bei einer interministeriellen Sitzung, wo auch ein Offizier des Bundesheeres anwesend war, der dann einfach Dinge erzählt hat, die militärische Landesverteidigung betroffen haben, wo ich mir gedacht habe, ja, das mag nicht in Ordnung sein, oder vielleicht, das ist nämlich darum gegangen, dass die Amerikaner, ich glaube, es ist ums GPS-Signal gegangen, und die Amerikaner geben das GPS-Signal nicht wirklich einfach so her für militärische Zwecke, sondern da sitzen, glaube ich, zwei Leute vom amerikanischen Militär in Zeltweg, die Entschlüsselung dieses Signals für die österreichischen Streitkräfte überwachen, weil wir das nicht einfach so kriegen. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, ob das die dem Verbot der Stationierung fremder Streitkräfte widerspricht, im Neutralitätsgesetz so oder so. Journalistisch würde ich es interessant finden, es ist auch später tatsächlich journalistisch berichtet worden, deshalb sage ich es jetzt auch. Aber im damaligen Augenblick habe ich mir gedacht, das sind eigentlich neutralitätsgefährdende Aussagen, die nicht einem breiteren Personenkreis bekannt werden sollten, wenn man in einem Dienstverhältnis zur Republik Österreich steht. Und solche Sachen in einer großen Sitzung zu erzählen, wo natürlich alle dem Amtsgeheimnis unterliegen, aber auch da gibt's halt solche und solche. Ja, und das ist ja dann auch rausgekommen. Ich glaube eher nicht aus dieser Sitzung, aber er wird nicht der Einzige gewesen sein, das gewusst hat, und er wird wahrscheinlich auch nicht der Einzige, der es erzählt hat. Aber ja, mein ehemaliger Klassenvorstand, den ich sehr schätze, der früher ÖVP-Klubobmann im Landtag war, hat einmal gesagt, wenn etwas mehr als zwei Leuten bekannt ist, dann kommt es früher oder später raus. Und das ist auch meine Erfahrung als Journalist. Und im nachrichtendienstlichen Bereich ist es natürlich so, dass es wichtig ist, die Gruppe der Wissenden klein zu halten. Jetzt steht gerade meine Frau vorm Fenster und versucht mit mir Gebärdensprache zu sprechen, die sie gerade lernt, aber die ich leider nicht verstehe. Aber sie sagt mir, glaube ich, dass sie mich liebt. Das ist in Ordnung. Ich dich auch, Schatz.
Muss ich das jetzt rausschneiden oder sind wir heute romantisch unterwegs?
Du kannst es trennen lassen, es ist romantisch. Es ist zwar nicht Valentinstag, aber.
Sehr schön. Was beim Wort Gebärdensprache mir einfällt, ist, dass ich erst vor ein paar Monaten realisiert habe, dass es keine weltweite Gebärdensprache gibt. Das fand ich dann ein bisschen schade, weil ich mir kurz dachte, Moment, gewisse Dinge könnten ja eigentlich wirklich auf der Welt überall gleich dargestellt werden, aber es gibt keinen Gebärdensprachen-Esperanto, was ich irgendwie schade finde.
Ich finde es besonders schön, dass es nicht so ist, weil die österreichische Gebärdensprache ist tatsächlich die einzige ausschließlich österreichische Sprache. Um noch eine schöne Anekdote zum Thema Gebärdensprache zu erzählen, meine Frau hat eine Lehrerin, die aus Ostösterreich stammt und die gesagt hat, als sie nach Vorarlberg gekommen ist, hat sie sehr viele Gebärden neu lernen müssen, weil die Vorarlberger nämlich einen sehr starken Dialekt haben, auch in der Gebärdensprache. Das wärmt einem doch das Herz.
Das stimmt. Zurück zu was weniger herzerwärmendem, nämlich den Nachrichtendiensten. Was ist denn so ein Nachrichtendienst? Der ist definiert als eine Organisation aus ein paar Personen, also man kann keinen Nachrichtendienst im Alleingang betreiben oder eben herstellen oder etablieren oder aufrechterhalten. Und was die Tätigkeit angeht, er muss, ich zitiere jetzt wieder den Kommentar, systematisch eine Vielzahl geheimer oder jedenfalls nicht offen behandelter Umstände sammeln, bearbeiten und an Interessenten im In- oder Ausland weitergeben. Also wenn er das nur ab und zu macht und es sind ungünstige Nachrichten aus Österreich, dann reicht das noch nicht aus. Und das ist ein bisschen ein interessanter Widerspruch, weil dann steht wiederum im nächsten Absatz, es muss sich bei dem Gegenstand des Nachrichtendienstes nicht um Geheimnisse handeln. Der Nachrichten als Dienst als solcher muss aber geheim sein.
Eben, das ist eigentlich ein Journalist, der nicht für die Öffentlichkeit schreibt.
Das ist eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ja, das bringt es wahrscheinlich wirklich auf den Punkt. Und das ist nämlich der, der ihn einrichtet, das ist der, der ihn überhaupt ins Leben ruft. Das ist übrigens auch dein Zitat.
Um das noch kurz einzuwerfen, der Thomas Riegler, der ja auch auf Twitter sehr aktiv ist und der sich sehr gut in diesem Bereich auskennt, wesentlich besser als wir beide, legt immer Wert darauf, dass es auch eine Unterscheidung gibt zwischen Nachrichtendienst und Geheimdienst. Diese zwei Begriffe werden ja oft miteinander verwechselt. Und der Geheimdienst ist eben auch ein Dienst, der im polizeilichen Bereich hört man von Akten der unmittelbaren Befehls- und Zwangsgewalt sprechen, ausübt. Sprich, diese Leute werden auch gewalttätig, man entführt Menschen, man sprengt was in die Luft, man sabotiert, man wird wirklich physisch tätig, der Nachrichtendienst sammelt ausschließlich. Also der Gewalttäter ist der Geheimdienstler, der Intellektuelle ist der Nachrichtendienstler und diese zwei Unterschiede muss man kennen und auch wissen, dass es in Österreich keine Geheimdienste gibt. Also dass die sowohl das Heeresnachrichtenamt als auch das Abwehramt als auch die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst Nachrichtendienste sind oder für Letztere zu sprechen, einen nachrichtendienstlichen Teil haben und nicht geheimdienstlich tätig sind. Dass es vielleicht in der Vergangenheit hier und da zu geheimdienstlichen Tätigkeiten gekommen sein mag, schließe ich an dieser Stelle nicht aus. Aber von der Konzeption her sind sie Nachrichtendienste.
Ja, es gibt keinen österreichischen CIA, der jetzt da irgendwie, um die vitalen geostrategischen Interessen Österreichs zu wahren, einen Putsch in einem anderen Land plant und dergleichen.
Es gibt auch keine Rechtsgrundlage dafür. Und wir alle kennen den Artikel 18 BVG. Ohne Rechtsgrundlage können staatliche Organe nicht handeln. Und auch die Nachrichtendienste haben ihre eigenen Rechtsgrundlagen, sowohl die Heeresnachrichtendienste als auch eben die DSN.
Und um den Widerspruch, den ich vorher kurz angesprochen habe, aufzulösen, also in den meisten Fällen wird natürlich ein geheimer Nachrichtendienste trotzdem Geheimnisse sammeln, also Staatsgeheimnisse, Amtsgeheimnisse, Geheimnisse von Privatpersonen und militärische Geheimnisse, aber gleichzeitig kann es, und das nennt man die Mosaiktheorie, natürlich auch so sein, dass er diese kleinen Mosaiksteinchen zusammenfasst. Und die Mosaiksteine sind zwar nicht an sich geheim, aber die Zusammenfassung, die Zusammenschau von diesen kleinen Mosaiksteinchen kann dann dazu führen, dass man sagt, dass man Schlüsse zieht, die nicht jeder ziehen kann. Das finde ich jetzt als Halbleihe, Viertelleihe, Achtelleihe, also als vornehmlich laienhafter Strafrechtler, der 2007 eine Strafrechtsprüfung hatte, wo dieser Straftatbestand nicht einmal beim Lernen für mich vorgekommen ist. Insofern spannend, weil ich mir denke, da ist schon ein gewisses Maß an Rechtsunsicherheit schon da. Weil wo genau ist die Grenze zwischen ich sammle ganz viel, was öffentlich zugänglich ist, systematisiere es und ab dem Punkt, wo ich es jemand anderem gebe, übrigens egal, ob man dafür Geld bekommt, ja, also Gewinnsucht, Bereicherungsvorsatz oder überhaupt Geld bekommen ist dann nicht dabei.
Auch Schädigungsabsicht, und das halte ich für das eher Problematische an diesem Straftatbestand, dass die Schädigungsabsicht nicht vorhanden sein muss, oder? Also, wer zum Nachteil der Republik Österreich einen geheimen Nachrichtendienst einrichtet oder betreibt oder einen solchen Nachrichtendienst wie ihm unterstützt, gut, ich muss den Vorsatz haben, den Nachrichtendienst zu unterstützen, muss ja den Vorsatz auf den Nachteil haben, da bin ich zu wenig Strafrechtler. Aber die Schädigungsabsicht kommt mir zumindest in dem Tatbestand nicht so deutlich heraus, sagen wir es mal so. Und wann ich fände es schon wichtig, dass jemand den Vorsatz auf die Schädigung hat. Ich meine, die Judikatur zum 256er wird sich in sehr engen Grenzen halten, aber ich vertraue es der Weisheit der österreichischen Gerichtsbarkeit an, dass sie niemanden einsperren werden, der mit einem Investigativjournalisten spricht, der halt seine Recherchen nicht veröffentlicht.
Ja, aber der Überzeugungstäter, der sagt, weil ich der Meinung bin, dass Österreich gehijackt wurde von imperialistischen NATO-Kräften, unterstütze ich jetzt Österreich, der ist genauso erfasst, wie man das sagt, er möchte einfach nur Geld machen. Und ich finde das auch insofern spannend, weil immer dann, wenn veröffentlicht wird, wer da irgendwie auf welchen Gehaltslisten steht, und dann schaut man, wer nicht draufsteht, und denkt mir, da gibt's schon noch genug Trottel in Österreich, die ganz kostenfrei Russland helfen, indem sie russische Propaganda verbreiten, russische Talking Points verbreiten. Also ich glaube, gerade in Österreich gibt's einige, weil man fragt sich ja immer, machen die das wenigstens für Geld und sind eh halbwegs intelligent oder glauben die einfach dran, weil sie es glauben wollen, weil sie es nicht besser wissen. Und ich glaube, in Österreich intuitiv ist der Prozentsatz an denjenigen, die in der Öffentlichkeit russische Inhalte verbreiten,
das gratis machen,
weil sie es einfach selber glauben, glaube ich, sage jetzt rein aus dem Bauch heraus, ohne jegliche Empirie, höher als in anderen Ländern.
Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich auch sagen, dass die Leute, die es aus Überzeugung und oder Naivität machen, wahrscheinlich in der Überhand sind. Ja.
Und sich aber gleichzeitig als nicht naiv fühlen und glauben, die anderen sind alle naiv und die anderen kennen sich nicht aus und sie wissen genau, wie es ist, weil sie die russische Propaganda nicht als Propaganda wahrnehmen, sondern glauben, das ist die wahre Information.
Aber das ist bei allen Überzeugungen so. Das war auch bei Corona genau dasselbe und das ist bei jedem Schmus ist es das Gleiche. Du führst Diskussionen mit Menschen, die sich genauso in der Wahrheit fühlen wie du selber und die dir das aber vielleicht noch ein bisschen mehr zu spüren geben und dann, na, diese armen, unwissenden Menschen, die dort die ganze Zeit glauben, dass der Westen da im Recht ist und diese NATO-Agenten und so. Sie sind ja auch zur Differenziertheit nicht fähig, oder? Weil wenn man glaubt, dass Russland die Ukraine überfallen hat, muss man natürlich ein NATO-Agent sein, es geht ja gar nicht anders. Aber ja, die sind natürlich immer im Recht, diese Leute. Und sie müssen sich's auch selber ständig sagen, weil das ist ja auch ihre Selbsterhöhung und das ist auch die Wertigkeit, mit der sie leben. Und vielleicht ist es auch einfacher in einem Volk, das einen so ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex hat wie die Österreicher, Menschen unterzubringen, die durch freundliche Zusprache von außen zu Dingen bereit wären, für die andere Leute Geld verlangen.
Im Pragmaticus ist gerade ein ganz aktueller Artikel dazu, wie weit verbreitet antiamerikanische Gefühle in der Bevölkerung sind. Das weiß man ja eigentlich, auch wenn man jetzt Medien verfolgt oder eben auch politische Aussagen, zum Beispiel bei der FPÖ sich anschaut oder auch bei der KPÖ oder auch Teilen der SPÖ. Was ich da so interessant finde und worauf ich noch keine gute Antwort habe, ist, warum ist Österreich so anti-amerikanisch? In Deutschland denke ich mir noch, okay, man hat einen Krieg geführt, zweimal und unter Umständen verloren gegen die USA. Bei Österreich ist es einmal, aber gleichzeitig war man nicht das Hauptziel der US-amerikanischen Angriffe. Im Zweiten Weltkrieg tun wir kollektiv so, als wären wir gar nicht so wirklich dabei gewesen. Was glaubst du, woher kommt der österreichische Anti-Amerikanismus? Und dann auch noch bei Deutschland, gut, das ist ein NATO-Mitgliedsland und die haben Truppenbasen in Deutschland, aber wir nicht als neutrales Land, eben nicht. Das heißt, woran macht sich der fest? Was glaubst du?
Dumme Menschen sind zur Differenzierung nicht fähig und die Leute, die halt solchen Sachen anhängen, ich meine, es hat sich auch die deutsche Reichsbürgerbewegung nach Österreich geschwemmt und die haben dort den Bundesstaat Preußen in Österreich ausgerufen. Ich meine, also ich weiß eh, dass das alles Schwammerl sind, aber die Frage ist halt, oder wie schwammerlig muss man sein, wenn man sogar ausländische Ideologien dieser Fasson nach Österreich importiert, weil man das eigene Land halt einfach überhaupt nicht kennt. Aber okay, und genauso ist es mit diesen Ressentiments, die sich halt einfach abbilden als eine Form von perversem Pangermanismus, den es übrigens nicht nur in der rechten, sondern auch in der linken Reichshälfte gibt. Ja, ist halt nicht sonderlich österreichisch und nicht wahnsinnig relevant für uns, aber es mag auch domestizierten Anti-Amerikanismus geben, das schließe ich natürlich nicht aus, weil natürlich Österreich als neutraler Staat und auf diese Neutralität berufen sich ja auch viele Schwurbler aus einem anderen Eck, die dann halt sagen, ja, die Amerikaner, die sind böse, die Russen wollen unsere Neutralität retten, ja genau.
Die haben uns ja auch die Neutralität geschenkt.
Ja, genau.
In der Wahrnehmung.
Ja, tatsächlich liegt das Original des Staatsvertrages in Moskau. Aber im Staatsvertrag steht natürlich die Neutralität nicht.
Ja, ja, das wollte ich gerade nachschießen. Das ist auch so ein Klassiker. Wie ich bei im Zentrum war, die Vertreterin der FPÖ, die mir gegenüber gesessen ist, die Susanne Fürst, die hat ganz am Anfang in ihrem ersten Statement gesagt, obwohl es noch im ORF-Beitrag, den im Zentrum produziert hat, extra betont wurde, dass die Neutralität nicht im Staatsvertrag steht, dann gesagt, dass die Neutralität im Staatsvertrag steht. Das hat mich wiederum baff gemacht, weil sie ja die verantwortliche Sprecherin für Fragen der Neutralität ist und dann hat sie selbst diesen Mythos, wo auch immer der herkommt oder diese weit verbreitete Fehlvorstellung von der Verankerung von der Neutralität in einem völkerrechtlichen Vertrag noch einmal reproduziert. Und damit gleichzeitig auch gezeigt, dass sie dem Beitrag bei im Zentrum auch nicht zugehört hat. Aber ich bin immer wieder erstaunt, dass das jetzt nicht nur Laien sind, sondern auch Politiker, die sich allein aufgrund ihrer fachlichen Zuteilung damit beschäftigen oder beschäftigen sollten, eigentlich wissen sollten. Aber gut, manchmal hilft es ja politisch, wenn man weniger weiß und sich weniger intensiv mit einem Thema beschäftigt. Wahrscheinlich auch journalistisch, weil es gibt ja nicht nur eine Geschichte, die durch zu viel Recherche nicht mehr so gut war, wie sie es noch bei wenig Recherche hätte sein können.
Wie der Georg Renner immer sagt, Recherche bringt jede gute Geschichte um. Einige meiner Kritiker würden vielleicht sagen, dass ich gut davon lebe, dass ich gar nichts weiß. Auch das ist eine Wertungsfrage. Aber ja, die besten Politiker sind wahrscheinlich die, die alles wissen und so tun, als wüssten sie es nicht.
Oder umgekehrt, die nichts wissen und so tun, als würden sie alles wissen.
Das sind die erfolgreichsten, aber nicht die besten.
Darauf steige ich jetzt nicht näher ein, weil dann müsste man eine eigene Folge machen. Zu Politik als Beruf, wie es Max Weber gesagt hat. Was ich als letztes bei der Spionage noch kurz ansprechen oder zumindest selber sagen möchte, ist, was ich so interessant finde, ist ja die Frage des Landesverrats. Weil es ja auch, wenn man sich auch anschaut bei der AfD, das sind ja eigentlich die Landesverräter, die sich aber nicht als solche fühlen. Und deswegen halte ich dieses Argument zu sagen, man kann den rechten und rechtsextremen Parteien Verrat vorwerfen. Ich glaube, das geht deswegen nicht auf, weil die sich nicht als Verräter per se fühlen und das auch niemals so sehen würden, sondern die sind ja der Meinung, dass das Land schon längst verraten wurde. Und zum Beispiel jetzt, wenn man aus Sicht der AfD denkt und argumentiert, dass Deutschland, das sie verraten, ja eh nicht das Deutschland ist, das schützens- und bewahrenswert ist. Das ist ein Schritt, den viele nicht machen, wenn sie Landesverrat und Verrat in den Mund nehmen und sagen, gerade die, die von Patriotismus sprechen, sind die Verräter, die fühlen sich nicht als Verräter, weil die sagen, wir wollen ja ein anderes Land zurückhaben und wenn wir dazu, um dieses Land zurückzubekommen, dieses mythologisierte Deutschland oder dieses mythologisierte Österreich, das so toll war mal und das dann kaputt gemacht wurde von den USA, von Soros, von liberalen und linksintellektuellen Künstlereliten und wem auch immer. Wenn wir das zurück wollen, dann können wir dabei ruhig zusammenarbeiten mit anderen Ländern wie Russland, weil die sind noch so, wie wir es eigentlich auch sein wollen. Die sind konservativ und mit denen eine Allianz einzugehen, ist kein Verrat. Ganz im Gegenteil, das ist eine Art strategischer Pakt, um dieses Land dorthin zurückzubringen, wo es hingehört und wo es eh schon mal war.
Erstens ist der Verrat immer eine Frage der Perspektive und zweitens sind wir da bei einem fundamentalen Problem angelangt, nämlich dass man sowohl moralisch, politisch als auch juristisch mit ähnlichen Begriffen operiert. Also wir müssen da vielleicht auch eine Trenndecke zwischen Recht und Politik einziehen im positivistischen Sinne. Es gibt natürlich auch so etwas wie moralischen Landesverrat, das kann jeder für sich selber beurteilen, das muss nicht unbedingt mit dem, glaube ich, 16. Hauptstück, haben wir gesagt, des StGB übereinstimmen. Und dann gibt es natürlich die strafrechtliche Seite. Diese Leute sehen sich natürlich überhaupt nicht als Verräter, nicht einmal als Verräter eines Landes, das sie nicht wollen. Es gibt dieses eine Land, das von Menschen regiert werden, die sie furchtbar finden und diese Menschen lehnen sie ab und diese Menschen verraten sie auch nicht, weil diese Menschen sind nicht satisfaktionsfähig. Man versucht sie loszuwerden. Deshalb kann das auch kein Verrat sein, ein solches Verbrechersystem anzugreifen, wie es die Regierung von XY ist. Und diese Argumentation findet man immer und immer wieder. Die findet man natürlich auch in dem, was wir in unserer demokratischen Weltanschauung als gerechtfertigten Widerstand ansehen würden. Also auch da gibt's natürlich das Bild des Verrates aus Sicht der Diktatur, die natürlich dann Widerstandskämpfer hinrichtet. Also Verrat ist immer eine sehr moralische Sache. Und sag einmal, der Hitler hat ja auch den Marsch auf die Feldherrenhalle und einen Putschversuch angezettelt und ist dann auch wegen der entsprechenden Tatbestände verurteilt worden. Aber man hat ihm das in der rechten Szene in Deutschland damals nicht als Verrat ausgelegt, sondern das war ein Angriff auf die Weimarer Republik, die viele als beseitigungswürdig empfunden haben. Und da kommen wir halt einfach auf den Kern der Sache, nämlich die Loyalität des Individuums zur jeweiligen Rechtsordnung und zu den Institutionen dieser jeweiligen Rechtsordnung. Und wie weit muss sie gehen, wie weit kann sie gehen, das beurteilt das Individuum immer selber. Und insofern ist Verrat oft eine externe Zuschreibung, die die Leute intern ganz anders sehen. Und die Objektivierung dieses sehr moralischen Dinges ist halt eben das Strafrecht. Das sagt, ja, Verrat ist halt dieses und jenes. Und das ist jetzt wurscht, ob wir eine ÖVP-FPÖ-Regierung haben oder eine rot-grüne Regierung, wie wir sie noch nie hatten. Aber Landesverrat bleibt Landesverrat. Und es ist vielleicht auch gut, diese Regel zu haben, aber wenn ein Staat ins Diktatorische kippt, kippt natürlich auch dieser Straftatbestand mit. Und wenn die Republik Österreich irgendwann mal eine Diktatur sein sollte, was Gott bewahren möge, verhüten, dann wird auch dieser Straftatbestand auf Menschen wie dich und mich anwendbar sein, die wir dann vielleicht Verräter sind, weil wir uns gegen diese Diktatur stellen. Also das ist halt eine sehr, sehr schwierige und letztlich sehr moralische Angelegenheit, diese Frage des Verrats und der Verräter. Weil die österreichische Staatsregierung von 1945, diese Leute hätten wir ein paar Tage früher alle noch aufgeknüpft.
Natürlich, wenn man sich ansieht, was Länder machen, wie zum Beispiel die Türkei, wen hat man nach dem damaligen Putschversuch als erstes eingesperrt? Das waren natürlich diejenigen, die man in irgendeinem weiteren Sinne als Intellektuelle bezeichnen würde, also eben Künstler, Lehrkräfte, kritische Journalisten und dergleichen. Also ganz in Sicherheit wiegen können Menschen wie du und ich uns natürlich nicht, wenn Österreich kippen sollte. Und wer weiß, ob wir nicht auf irgendeiner Liste schon stehen.
Ja, ja, man soll sich nicht selber überhöhen, wenn ihr.
Ich wollte ja noch weiterreden, nicht ganz oben, sondern irgendwo, wenn man mal die allerwichtigsten, also ganz oben steht da sicher der Florian Klenk und der Armin Wolf und
Wir sind nicht im prominenten Transport, Ralf, mach da keine Sorgen. Genau. Aber was ich noch sagen wollte.
Wir kommen dann, wenn man mal alle Feinde jetzt abtransportiert hat und sagt, wir brauchen jetzt neue Feinde, dann grabt man vielleicht irgendwann einmal nach ein paar Jahren Diktatur uns dann auch aus, weil man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendeinen neuen Feind des Volkes präsentieren und an den öffentlichen Pranger stellen.
Wir sind so wie die, die man dann beim Stauffenberg-Attentat verhaftet hat im Dritten Reich. Das waren dann die, die noch gerade noch übrig waren und da hat man halt diese Listen abgearbeitet. Na, Scherz beiseite, ich finde gerade den
Putsch. Ja, oder das, wie beim Ernst Jünger, der eben auch sagt, man muss ja eine Pseudo-Opposition zur Not auch kreieren und dann nimmt man halt Leute wie uns und ich bin jetzt nicht der Mutigste, ich wäre wahrscheinlich dann irgendwann relativ schnell Gusch, aber dass man sagt, okay, der hat irgendwann vor 20 Jahren sich über einen Kickel lustig gemacht, man gräbt den aus, um zu sagen, es gibt ja trotzdem noch irgendwo oppositionelle Kräfte, also das, genau, wir sind da die letzte Bank, die letzten, die man irgendwie findet, die bissel in der Öffentlichkeit waren und die man noch als Verräter irgendwie darstellen kann.
Die sich aber zunächst sehr loyal gezeigt haben und man sie deshalb im ersten Schritt überleben hat lassen. Ralf Janik, ich stimme mit Ja.
Ja, wieder. Der Hans Kelsen hat über den Alfred Ferdross, der eigentlich sein Schüler war, der alles andere als kritisch war bei der nationalsozialistischen Machtübernahme, dementsprechend auch seine Professur behalten konnte und eben auch das die Fachzeitschrift, die der Kelsen gegründet hat, da nicht großartig aufbegehrt hat, als der Kelsen sie verloren hat und sie haben sich später dann trotzdem ausgesöhnt und der Hans Kelsen hat über den Ferdross dann einmal gesagt, er war zumindest kein Held. So wird man wahrscheinlich über uns sprechen, wir sind zumindest keine Helden. Also ich zumindest nicht. Vielleicht du schon.
Naja, schauen wir. Das sind immer so Dinge, über die spekuliert man, bis es dann soweit ist und dann stellt sich die Helden als Versager heraus und umgekehrt. Aber ich finde den Putschversuch in der Türkei auch deshalb von der moralischen Bewertung her interessant, weil es ja eben ein Putschsystem gegen eine Regierung war, die man ja im Westen bei uns zumindest teilweise sehr kritisch sieht, auch wegen diverser, möglicherweise antidemokratischer Tendenzen, aber es war eine demokratisch legitimierte Regierung und ein demokratisch legitimierter Präsident und auch dieses indifferente Verhalten in Europa gegenüber diesem Putschversuch hat natürlich auch sehr viele Sympathien gekostet. Und auch da ist natürlich die Frage, Ja, man hat natürlich die Gelegenheit genutzt, um vielleicht auch Leute wegzusperren, die überhaupt nichts mit dem Putsch zu tun hatten, aber man hat sicher auch Leute weggesperrt, die mit dem Putsch zu tun hatten. Und auch da kommt man wieder am Ende des Tages dorthin, dass alles sehr schwierig ist, alles sehr diffizil und einfach einer individuellen Abwägung bedarf im Einzelfall. Und man schwer generalisierende Aussagen dazu treffen kann. Aber eben, das ist halt wirklich so ein Putschversuch, an dem sich die Geister scheiden, weil man kann ja schwer davon sprechen, dass es eine gute Sache ist, wenn eine demokratische Regierung geputscht ist, nur weil man nicht mit ihr einer Meinung ist. Weil wenn man diese Meinung vertritt, dann ist man einfach kein Demokrat.
Obwohl demokratisch verlangt schon mehr als bloß von einer Mehrheit gewählt worden zu sein. Aber es gibt natürlich auch Autokraten, die irgendwo den Demos hinter sich haben oder zumindest einen signifikanten Prozentsatz des Demos, also des Volkes, hinter sich haben. Der Autokrat und der Demokrat sind nicht so weit auseinander.
Ja, aber wenn die Demokratie so weit abschleife, dass sie nichts mehr mit dem Volkswillen zu tun hat, dann habe ich halt auch keine Demokratie mehr. Und ich weiß schon, dass es auch diese Tendenzen im linksliberalen Lager gibt, zu glauben, dass man jetzt einfach einer Demokratie so viele Hüte aufsetzt, bis sie eigentlich nur noch das ist, was man gerne hätte. Das ist Demokratie halt dann auch nicht.
Ja, aber du hast ja vorher noch gesagt, es war eine demokratisch legitime Regierung. Aber gleichzeitig muss man sich fragen, wie legitim waren die Wahlen selbst? Also ab wann ist man legitim und wann nicht,
ja? Ja, auch da kann man Kritik üben und alles drum und dran und natürlich diese Legitimität auch in Frage ziehen. Aber ich sage jetzt halt einfach mal, bei allen Problemen, die es gegeben hat in der Türkei, natürlich auch bei den Wahlen, wo es immer wieder Kritik gegeben hat und auch beim Rechtsstaat, darüber müssen wir überhaupt nicht streiten. Also ich versuche jetzt nicht, den Herrn Erdogan irgendwie zu beschönigen. Aber wenn man jetzt die Frage stellt, ob bei diesen Wahlen letztendlich die Mehrheit der türkischen Wählerschaft hinter Erdogan war oder nicht oder ob das irgendwelche Marionettenwahlen waren, dann muss ich halt sagen, ich gehe davon aus, dass es im Endeffekt den Mehrheitswillen abgebildet hat. Und es ist traurig genug, dass ich davon ausgehen muss, weil die Wahlen nicht so zuverlässig sind, dass wir das alles hundertprozentig unterschreiben können. Aber im Endeffekt ist es aus meiner Sicht eine demokratisch legitimierte Regierung gewesen, gegen die das Militär versucht hat zu putschen oder Teile des Militärs. Und da kann man jetzt applaudieren oder nicht. Man hat halt auch abgewartet, in Europa, wenn man sich gedacht hat, naja, wenn die anderen gewinnen, dann wollen wir es uns jetzt nicht gleich mit ihnen verscherzen, dieses Abwarten. Ja, am Ende des Tages war es halt ein riesiger moralischer Sieg für den Erdogan, weil er halt erstens haben wir alle anderen abgewartet und zweitens, ich meine, wenn man dann halt ausländische Botschafter durch ein zerbombtes Parlament führen kann, das sind halt sehr starke Bilder. Weil das ist ja nicht nur der Erdogan persönlich angegriffen worden, es war eben ein Angriff auf die türkische Demokratie als Ganzes.
Und was natürlich da auch noch eine Rolle spielt, ist, dass dieser klassische Diktator, der wirklich ein Autokrat ist, also Kratie heißt ja immer Herrschaft und Auto in dem Fall heißt Selbstherrschaft, Demokratie heißt Herrschaft des Volkes, Demos, aber eben der klassische Autokrat, der entfremdet vom Volk herrscht, der ist ja eigentlich ein Ding der Vergangenheit. Also das haben wir ja besprochen im Zusammenhang mit unserer Folge rund um Wahlen. Dieser Bashar al-Assad ist zum Beispiel noch so ein Überrest aus dieser Zeit, wo wirklich ein Diktator war, der mehr oder weniger für sich selbst herrscht, auf den Mehrheitswillen der Bevölkerung relativ wenig gibt. Aber die meisten heute haben ja Wege gefunden, sich in irgendeiner Form zumindest bei einer signifikanten Bevölkerungsmehrheit oder zumindest einer signifikanten Minderheit es sich gut zu stellen und von der den Rückhalt zu genießen, sei es mit gezielter Propaganda, sei es mit dem Beleben von einem Mythos, sei es, weil sie eine Zeit lang wirtschaftlichen Aufschwung versprochen haben und dergleichen, aber diesen Diktator, der gegen den Willen des Volkes regiert, so Nordkorea und so weiter, den gibt's ja heute nicht mehr so oft, sondern sie haben schon ein gewisses Maß an Pseudolegitimität, dass sie sich auf alle möglichen Wege, dass sie sagen, ich kämpfe jetzt für unsere Interessen oder ich bin Teil von dem und dem Mythos, was auch immer, ich führe den und den Krieg, was auch immer, aber diesen klassischen Diktator, der gar nicht aufs Volk gibt, gibt's heute in der Form nicht mehr so oft wie noch in den 60er und 70er Jahren, wenn man zum Beispiel an Afrika denkt oder auch an arabische Länder.
Ich weiß nicht, ob es den Diktator damals so gegeben hat. Jeder Diktator muss natürlich Gruppen befrieden und für sich einnehmen und die Unterschiede zwischen Assad und Putin mögen da im Endeffekt eher homöopathischer Natur
aber
sein.
Putin noch vor 20 Jahren und vor 10 Jahren ist schon noch ein anderer Putin und ein anderes Russland gewesen.
Ja, auch Putin vor 10, 20 Jahren ist ein anderer Putin aus unserer Sicht. Er war
nein,
schon
nein,
der kleine
aber seine
Putin
Legitimität
damals und haben
in der
wir ihn
Bevölkerung.
Nicht so gesehen. Aber es war damals schon ein Mafiastaat. Aber okay, und wenn du jetzt Assad anschaut, der hat auch Gruppen auf seiner Seite gehabt, oder? Es gibt, er hat diese Staatspartei, es gibt natürlich auch immer Minoritäten, und das finde ich immer was am besonders traurigen an Diktaturen, dass die halt es die gut schaffen, Minoritäten für sich einzunehmen, weil die auf ihren Schutz angewiesen sind.
Die Christen
sind.
In Syrien zum Beispiel und die Alawiten natürlich.
Ja, aber die zu denen Aleviten gehört er ja selber. Auch.
Deswegen ist es ja auch eine Minderheitsdiktatur. Eben. Oder eine Diktatur einer Minderheit. Gegen den Willen der sunnitischen Mehrheit in Syrien.
Und auch die sind natürlich auf ihn angewiesen. Und das sind vielleicht auch nicht alle Fans von ihm. Aber wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, einen Diktator zu unterstützen oder morgen tot zu sein, fällt die Wahl für manche relativ einseitig aus und man kann sie nicht verübeln.
Der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, war einfach nur der zu sagen, dass dieses Bild von einem Diktator, der das gesamte Volk systematisch unterdrückt, einfach ein nicht passendes ist und gerade heute, wo wir im Zeitalter der sogenannten Spin-Diktatoren leben, nicht mehr angebracht ist. Vielleicht war es auch nie. Ja, wenn wir jetzt schon klugscheißerisch daherreden, wenn wir jetzt an Hannah Arendt denken, die hat auch immer gesagt, ein gewisses Mindestmaß an Macht muss jeder Diktator haben. Was meint sie mit Macht? Macht ist für sie die Abwesenheit von Gewalt. Ich muss nicht Gewalt androhen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was ich von ihm oder ihr möchte. Also ein gewisses Mindestmaß an Macht braucht jeder Diktator. Er muss zumindest einen loyalen Zirkel haben, er muss zumindest die Sicherheitskräfte auf seiner Seite haben. Und da kann er keine Gewalt anwenden, weil ein Wladimir Putin zum Beispiel ist jetzt auch schon 72, der kann nicht jeden mit bloßer Hand verprügeln, der nicht das macht, was er machen will. Also es gibt zumindest auch bei ihm einen gewissen Prozentsatz innerhalb der Sicherheitskräfte, die das, was sie tun, freiwillig tun, weil sie befriedigt werden im materiellen, finanziellen Sinne, weil sie ideologisch an ihn glauben, weil sie lang mit ihm befreundet sind, Weggefährten sind, was auch immer. Und was ich aber jetzt sagen wollte, ist, dass diese Spin-Diktatoren es geschafft haben und es auch schaffen, aufgrund vom gezielten Einsatz von sozialen Medien, von Erzählungen, von traditionellen Medien, ein gewisses Maß an Legitimität herzustellen, dass wahrscheinlich keine Mehrheit da ist, die sagt, wir wollen den eigentlich gar nicht, aber wir wissen nicht, wie wir ihn loswerden, wir haben uns damit abgefunden, wenn wir zum Beispiel an den Iran denken. Beim Iran kann man davon ausgehen, dass keine Bevölkerungsmehrheit hinter den Mullahs steht. Aber in vielen Ländern, wenn man zum Beispiel an Ungarn denkt, Stichwort illiberale Demokratie, aber immer noch der ungarische Demos durchaus hinter Orbán steht. Genauso auch in der Türkei, zumindest bis vor kurzem.
Aber ich halte all diese Beispiele für in sich sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt den Iran ansieht, wo relativ offensichtlich die Mehrheit der Bevölkerung nicht hinter diesem Regime steht, da ist natürlich der Gewaltfaktor ein wesentlich größer als der Spin-Faktor, weil das iranische Regime einfach die Story verloren hat und den Leuten ihren Scheiß nicht mehr verkaufen kann. Der Putin kann sich vielleicht teilweise noch verkaufen, aber ich bezweifle auch da, dass es eine Mehrheit für Putin gibt. Es gibt keine Mehrheit gegen ihn. Der Putin hätte es nicht nötig, Wahlen zu fälschen, und das hat er immer getan, wenn er ein Spin-Diktator wäre. Und beim Orbán hat ein riesen Exodus stattgefunden von der ganzen ungarischen Intelligenz her. Ja, okay, hin und her, man wird schauen, wie lange das in Ungarn noch so weitergeht und wie lange es im Iran noch so weitergeht und wie lange es in Russland noch so weitergeht. Aber Diktatur ist auch vielschichtig. Wir haben halt immer diese platitüdenhafte Vorstellung als Demokraten von einer Diktatur, als irgendeinen Einheitsteig, so wie man vielleicht in Diktaturen die platitüdenhafte Vorstellung von Demokratie hat, als irgendeine Quatschkiste, wo die Leute im Parlament sich eher alle gegenseitig niedermachen und sich hinterher vom Gleichen bestechen lassen. Das ist es halt auch nicht. Es ist halt einfach alles verdammt vielschichtig.
Ich finde es immer wieder spannend, wie wir uns widersprechen, obwohl wir eh derselben Meinung sind. Ich sehe nichts daran anders. Ich wollte einfach.
Aber genau das ist Demokratie, Ralf.
Ach, das bist du wahnsinnig, hör auf mit dem. Ja. Als nächstes sagst du noch, das muss eine Demokratie aushalten. Das ist nämlich im Moment meine Top Nummer 1 Drecksphrase. Die kann ich wirklich nicht mehr hören. Das muss eine Demokratie aushalten. Nein, sie hält nicht alles aus. Aber das ist ein anderes Thema.
Eine Demokratie muss alles aushalten, was sie nicht für strafbar erklärt.
Was ist das jetzt für eine Phrase?
Meine.
Okay. Ja, schön. Weißt was? Bevor wir jetzt über die jeweiligen Unterschiede oder möglichen Gemeinsamkeiten von all diesen Ländern, die wir genannt haben, sprechen, sage ich nur ganz kurz, was ich vorhin sagen wollte, aber du bist wirklich, muss ich dir lassen, sehr gut über mich verbal drüber geritten.
Muss ich auch mal.
Man sagt ja trotzdem, sagen ja die typischen Russland-Experten, Putin würde auch Wahlen, die er nicht manipuliert, gewinnen, nur vielleicht mit einem anderen Prozentsatz. Und wie du sagst, die Frage ist immer die nach der Alternative. Manche sagen ja auch, er ist eigentlich nur noch an der Macht, weil er niemals einen Nachfolger aufgebaut hat. Und das wird ja dann auch wieder interessant. Das ist ja die Frage, die zum Beispiel auch sich gestellt hat beim sogenannten arabischen Frühling. Da sagen ja auch viele, dass zum Beispiel die Proteste in Ägypten, wo ich ja damals hineingeraten bin, ich erzähle das eigentlich gefühlt jeder Folge, dass ich damals zufällig bei den Protesten in Ägypten vor Ort war, aber ich habe da ein bisschen mit den Leuten gesprochen und was mir einige gesagt haben, war, sie haben gar nicht so ein großes Problem mit Mubarak, sondern mit seinem Sohn. Und sie wollen nicht, dass der jetzt Ägypten in eine Art Monarchie verwandelt. Also bei jeder Diktatur stellt sich natürlich auch die Frage, was passiert, wenn der Diktator, mit dem man sich irgendwie vielleicht arrangiert hat oder abgefunden hat, weg ist und dann kommt auf einmal der verwöhnte Sohn oder sonst irgendeine Person, mit der man eben nicht d'accord geht. Und genau die Frage stellt sich natürlich auch beispielsweise in Russland. Also da gibt es ja überhaupt niemanden, der irgendwie als Nummer zwei wartet. Also der Medvedev, der Trunkenbold, schaut jetzt nicht so aus, als würde der da jetzt irgendwie das übernehmen können. Aber ist schon wieder zu sehr bei einem Thema drin. Wir haben es nicht geschafft, über die VfGH-Entscheidung zu sprechen, dass man jetzt nicht mehr als Studienabsolvent, also eben diese Ungleichbehandlung, dass ein Absolvent eines Studiums keine Konzession braucht, um eine Bar zu betreiben. Wir haben nicht über die ORF-Gehälter gesprochen, wir haben nicht über Fit mit Philipp gesprochen, wir haben nicht über die EGMR-Entscheidung zum Recht auf Klimaschutz gesprochen. Soll jetzt aber auch nicht weiter tragisch sein.
Das habe ich ganz gezielt gesteuert. Nachdem ich jetzt beim ORF arbeite, will ich nicht über mein Millionengehalt sprechen und die Zuhörer mögen es mir verzeihen.
Was ich zum Abschluss nochmal sagen möchte, ist der Name Egisto Ott. Ja, das habe ich mir dann eben doch nochmal angeschaut. Bin da nicht der Einzige. Da haben sich einige gedacht, was ist denn das eigentlich für ein Name? Das ist natürlich aus der griechischen Mythologie.
Egist.
Der Egist. Genau.
Clytemnestra.
Der entstammt, wie Ronald Pohl in einem schönen kleinen Beitrag im Standard geschrieben hat, dem fluchbeladenen Geschlecht der Atriden. Sein Name sagt, ich zitiere jetzt eben, dass er von einer Ziege gesäugt wurde. Das Renommee Ägists hat durch einige Winkelzüge schweren Schaden genommen. Er beschlief nicht nur die Clytemnestra, als ihr Gemahl Agamemnon sich nach Troja geschifft hatte. Ägist wollte das Bett der Buhlin auch nach Rückkehr des Feldherrn nicht mordlos räumen. Prompt wurde der Held im Bade abgestochen. Sein Mörder galt fortan für verweichlicht, feige und gleisnerisch. Was heißt gleisnerisch?
Gleisner. Ich nehme an, das ist ein Namensverweis.
Welcher Gleisner?
Keine Ahnung.
Jetzt schaue ich das aber ad hoc nach, was gleisnerisch heißt.
Macht
das.
Man kann natürlich Ägist von dieser Seite sehen.
Heuchlerisch, scheinheilig.
Man kann Ägist auch von der anderen Seite sehen. Natürlich ist es auch eine Interpretation, die offensichtlich auf den Anlassfall gemünzt ist. Ägist ist natürlich auch der Rache übt an Agamemnon, der seinen Vater getötet hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der sich da einnistet, ja. Und dann kommt, glaube ich, Elektra, die ihren Bruder Orest dann anstiftet, um Ägist zu ermorden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Man möge mich nicht drauf festnageln. Auf jeden Fall, Agamemnon ist auch nicht der wahnsinnige Sympathieträger. Das ist wieder das Angenehme an der griechischen Mythologie, die brutalen Sympathieträger gibt's dort nicht. Das ist sehr nahe an der Realität.
Ja, die Götter dort sind ja näher am Menschen als unser Herrgott. Und auch interessant, im Kunsthistorischen Museum gibt's ein Objekt, eben die Ermordung des Ägist und der Clytemnestra. Ich habe es vorher nicht ganz korrekt ausgesprochen und was ich auch sehr schön dabei finde, ist, da steht dann links Objektbezeichnung Cameo, eben Kultur Florenz, Fragezeichen Prag, Klammer Fassung, Klammer zu, Datierung 2. Hälfte 15. Jahrhundert. Alles egal, was eben dabei steht und was ich sehr schön finde, derzeit nicht ausgestellt. Vielleicht gibt's irgendwen im Kunsthistorischen Museum, der sich denkt, wisst was, jetzt stellen wir es eben schon aus, weil jetzt gerade ein öffentliches Interesse an Ägist besteht.
Ägisto tot statt Ägisto ot.
Das war ein wirklich schlechtes Boomer-Wortspiel, Moritz. Und mit diesem schlechten Boomer-Wortspiel, Moritz, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Sehr schön, dass wir endlich mal wieder gesprochen haben. Es tut mir leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber wie ich ostentativ oft am Anfang gesagt habe, ich war in Taiwan. Ich habe mir auch vorgenommen, mit dir über Taiwan zu sprechen, über die taiwanesische Verfassung, über Chiang Kai-shek, der übrigens auch so ein Diktator war, der seinen Sohn dann installiert hat. Der Sohn, obwohl der auch ein Verbrecher war, hat immerhin als allerletzte Maßnahme den Ausnahmezustand abgeschafft. Also immerhin, und deswegen ist er jetzt so im Gedächtnis geblieben als derjenige, der den ersten Schritt in Richtung Demokratisierung von Taiwan gesetzt hat und nicht primär als derjenige, der trotzdem als Nummer zwei im Staate hinter seinem Vater verantwortlich war für die Verfolgung von Oppositionellen und überhaupt für das Niederköpeln des Volkes. Aber
den Ausnahmezustand abschaffen, was hätte Karl Schmidt dazu gesagt? Versager!
Ja, aber bevor wir jetzt ad hoc doch eine Taiwan-Folge aufnehmen, vielleicht komme ich irgendwann dann in einer späteren Folge doch darauf zu sprechen. Da würde man jetzt auch eine gute Stunde brauchen. Was ich nur sagen möchte, ich bin schon wieder im Columbo-Modus. Ich finde es aus heutiger Sicht, jetzt wo ich eben dort war, super Essen, gutes Wetter, schönes Land, wirklich absurd, dass ein solches Land dann vielleicht doch den Dritten Weltkrieg auslösen könnte, wenn man dann mal dort vor Ort ist und sich denkt, das ist schon sehr, sehr absurd. Lauter nette Menschen und der potenzielle Krieg durch China ist überhaupt nicht präsent. Das einzige Mal, wo er präsent war, war zweimal. Einmal, wo eine Sirene vom Hotel losgegangen ist, da habe ich gedacht, jetzt ist ein Feueralarm. Dabei war es einfach nur irgendein dummer Tourist, der versehentlich auf den Feueralarmknopf gedrückt hat. Ich dachte, das ist jetzt gerade ein Bombenalarm. Und das andere Mal war, dass ich doch ein paar Mal gesehen habe, die taiwanesische Luftwaffe, die eben Flüge relativ weit unten gemacht hat, da hört man dann schon so einen Kampfjet, das klingt schon anders als andere Flugzeuge. Das waren die einzigen zwei Male, wo ich irgendwie mit einen Bezug herstellen konnte zu der Bedrohung durch China. Ja, jetzt habe ich doch ein bisschen was wenigstens zu Taiwan gesagt.
Sagen wir noch was zu den Spenden. Vielen Dank für die Spenden, auch an alle Ministerien. Die Spenden gehen an den lieben Ralf, der die ganzen technischen Hintergründe macht, auch aus diesem Grund, weil ich ja jetzt für den ORF arbeite und mich natürlich nicht mit Spritzern bestechen lassen kann. Aber der Ralf besticht mich sicher irgendwann einmal mit Spritzern, ganz unabhängig von den Spenden. Danke dafür.
Ganz genau, das geht auf mein Konto. Ich bin auch der, der die Arbeit hat. Der Moritz muss nicht mehr tun, als Quatsch. Einmal im Monat sich mit mir zusammensetzen und ein bisschen zu sprechen. Das Schneiden, das Kaufen von Equipment, die Serverkosten, das sind alle meine, deswegen landen die Spenden auch bei mir, aber ab und zu lade ich den Moritz dann auf ein Bier ein, aber das ist dann wiederum Vermengung und nicht aus den Spenden das Geld. Genau, wichtig.
Gut, Bussi Papa, Servus, danke,
wiederschauen. Und ciao aus Wien.
Ja, so, Bussi Papa aus Peking.